Bruderschmerz. Die Sache ist die. Ich darf nicht darüber reden, mit ihm nicht, das schon gar nicht, und auch mit sonst niemandem. Gesagt werden darf es also nicht. Und das habe ich ja auch von Anfang an gewusst, halte es aber einfach nicht mehr aus. Es muss endlich raus aus meinem Kopf, weil, ja, warum eigentlich? Damit es wahr wird, denke ich, denn es stimmt schon. Am Anfang war das Wort. Ich habe lange gebraucht, um diesen Satz zu verstehen, doch inzwischen weiß ich, was damit gemeint ist, nämlich, dass die Dinge in Worte gefasst werden müssen, um real zu sein in der Welt. Und darum geht es mir, darum, dass das, was nicht sein darf, und daran ist natürlich nicht zu denken, immerhin aufhört, nur in mir selbst zu existieren. Es muss ans Tageslicht, und wenn schon nicht als gesprochenes, dann doch wenigstens als geschriebenes Wort. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht zu denen gehöre, die gern längere Texte schreiben. Ich habe mich bisher, wenn es möglich war, immer darum gedrückt. Wahrscheinlich, weil es bedeutet hätte, einem Gedanken so lange treu zu bleiben, bis er widerstandslos aufs Papier fließt. Das ist mühsam und erfordert einen geistigen Ehrgeiz, den ich bisher nicht hatte, doch in diesem Fall haben muss, weil ich es nicht mehr aushalte, wie gesagt. Wo beginnen? Am besten mit dem Einfachsten, damit, dass ich ein 43-jähriger, schon etwas kahl und dick gewordener Mann bin, der, wie die meisten anderen auch, ein in keiner Weise spektakuläres Leben führt. Ich habe einen Beruf, der mich ernährt, und das so reichlich, dass ich es mir, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, was allerdings meistens der Fall ist, recht gut gehen lassen kann. Nur bedeutet mir das leider wenig, ebenso wie der Beruf selbst, den ich deshalb auch jederzeit aufgeben würde, wenn ich es mir finanziell nur erlauben könnte. Verheiratet bin ich nicht, habe also auch keine Kinder, womit wir beim springenden Punkt wären, beim sogenannten Familienstand. Von einem solchen kann bei mir nämlich nicht die Rede sein, in keiner Weise. Ich bin ein verhinderter Liebender, einer, der selbst das Hoffen aufgegeben hat, weil es zu nichts führt und daher sogar schädlich für mich ist. Brüder dürfen einander nicht lieben oder eben nur so, wie Brüder es gewöhnlich tun. Liebe zwischen Männern ist für mich überhaupt etwas, das es nicht geben dürfte oder wozu man es jedenfalls, wenn man nur ein bisschen Anstand hat, nicht kommen lassen darf. Das ist ein unpopulärer Standpunkt. Heute soll man ja für alles Verständnis haben, was mir, soweit es andersfarbige, denkende oder sonst wie anders geartete Menschen betrifft, ja auch meistens gelingt. Nur in dieser einen Beziehung eben nicht und erst recht nicht, wenn es um mich selbst geht. Ich habe kein ausgeprägtes sexuelles Verlangen, doch dass sich das, was immerhin doch in mir vorhanden ist, ausgerechnet auf den Menschen richtet, bei dem es am wenigsten zu suchen hat, kann ich mir nicht verzeihen. Manchmal wünschte ich, ich hätte ihn nie kennengelernt. Andere Väter zeugten doch nebenher auch uneheliche Kinder und waren klug genug, darüber zu schweigen. Meinem Vater ging es aber wohl darum, mir zu zeigen, dass man sich als sein Sohn ihm gegenüber auch anders verhalten könne, als ich es grundsätzlich tat. Zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon seit langem geschieden. Ich war 14 Jahre alt, lebte bei meiner Mutter und hätte gern darauf verzichtet, überhaupt noch Kontakt zu meinem Vater zu haben, während er darauf bestand, jedes zweite Wochenende mit mir zusammen zu verbringen. Dafür rächte ich mich, indem ich nicht mehr als nötig mit ihm sprach und mich für nichts, rein gar nicht, was er mir vorschlug, gemeinsam zu unternehmen, begeistern konnte. Das ließ er sich eine Weile gefallen, dann stellte er mir Mark vor. Und zwar mit den in diesem Fall naheliegenden Worten, das ist dein Bruder, in denen allerdings reichlich Genugtuung mitschwank. Genugtuung darüber, die ganze Zeit, während ich geglaubt hätte, ihn mit meinem Verhalten quälen zu können, einen anderen, viel besseren Sohn als mich in Reserve gehabt zu haben. Die Ungeheuerlichkeit, die darin lag, dass Mark kaum jünger war als ich, mein Vater also bereits kurz nachdem er meine Mutter geheiratet hatte, ein Verhältnis mit einer anderen Frau gehabt haben musste, erfasste ich zunächst nicht. Dafür war ich zu beeindruckt von dem Jungen, der mir da so brav die Hand gab. Eine schmale Hand im Vergleich zu meiner, so wie überhaupt der ganze Junge viel feiner war als ich. Auch in seiner Art, denn er war zurückhaltend und trotzdem längst nicht so verschlossen wie ich. »Ihr werdet euch gut verstehen«, meinte mein Vater. »Worauf ich, glaubst du?« erwiderte, während Mark nur freundlich lächelte. Ich weiß nicht mehr, wann ich anfing, mich danach zu sehen, dass er mich berührt oder auch nur ansah. Mir irgendetwas gab von dem, was er für mich vom ersten Moment an war. Was das genau ist, kann ich nicht sagen, spüre aber immer noch, wenn ich ihn sehe, dass er für mich die ideale Form des Mensch oder besser gesagt des Mannseins verkörpert. Es hört sich großartig an, dabei ist es eigentlich nur so, dass ich mit ihm, sobald ich ihn sehe, und zwar jedes Mal, Dinge tun möchte, die man mit seinem Bruder nicht tun sollte oder überhaupt mit keinem anderen Mann. Das ist die ganze Wahrheit, mehr nicht. Obwohl ich mich natürlich in unendlich vielen Details ergehen könnte, aber was soll das bringen? Höchstens, dass das alte Elend zu mir zurückkehrt, und das will ich nicht. Ich werde es ja loswerden, nur wie? Ein Tagebuch wäre keine Lösung. Dann bliebe es ja wiederum bei mir, aber vielleicht so etwas wie eine Flaschenpost. Es aufschreiben und anschließend der Welt übergeben. Mag sie dann damit tun, was sie will. Sie hatte sich an den Kollegen gewöhnt, sogar an seine Pedanterie. Wie penibel er beispielsweise darauf achtete, dass alles auf seinem Schreibtisch stets an seinem Platz war, von wo man es nur vorübergehend entfernen durfte und auch nur, wenn man es anschließend wieder genau dorthin zurücklegte. Aber schließlich, wer hatte keine Schwächen? Die meisten anderen Kollegen jedenfalls hatten viel mehr Schwächen als er und glaubten dennoch, sich über ihn lustig machen zu dürfen. Der vom Büro gegenüber zum Beispiel, der nur zu gern zwar witzig gemeinte, aber verletzende Urteil über andere ausposaunte und der über den Kollegen gesagt hatte, dass der eine Tarntucke sei. Wie gemein und mit Sicherheit nicht zutreffend. Ihre Theorie war eher, dass der Kollege, eben weil er zugegebenermaßen etwas seltsam war, bereits vor längerer Zeit von einer Frau verlassen worden war, darunter noch immer litt und deshalb nichts Persönliches von sich preisgab. Denn das tat er tatsächlich nicht, wodurch er die Neugier der anderen, auch ihre, nur umso mehr schürte. Und das war wohl auch der Grund, warum sie sich an jenem Tag, obwohl ihr natürlich bewusst war, dass sie an seinem Schreibtisch nichts zu suchen hatte, dazu verführen ließ, eine seiner Schubladen zu öffnen. Verführend von der Tatsache, dass sie geöffnet war, nicht vollständig. Der Kollege schloss seine Schubladen ja immer sofort, kaum dass er sie geöffnet hatte. Aber immerhin einen Spalt weit. Und dieser Spalt erschien ihr in diesem Augenblick wie ein Fenster zu seiner Persönlichkeit, in welches hineinzusehen sie nicht widerstehen konnte. Also schob sie die Schublade weiter auf und da lag es dann. Ein handbeschriebenes Blatt Papier, nur ein einziges, in einer ansonsten leeren Schublade, von ihm beschrieben, sie kannte seine Schrift, und mit... Sie beugte sich vor, mit dem Titel »Message in a Bottle« versehen. Der Rest war dann wieder auf Deutsch geschrieben. Das realisierte sie noch, bevor sie die Schublade wieder schloss und kurz darauf das Büro, denn es war spät und sie die letzte, die noch gearbeitet hatte, verließ. Auf dem Weg zum Bus dachte sie, dass es typisch für ihn sei, eine englische Überschrift gewählt zu haben. Er benutzte, auch wenn er sprach, hin und wieder englische Ausdrücke, was die meisten der Kollegen affig fanden, ihr aber gefiel. Nur worum mochte es in dem Text gehen? Das konnte sie sich absolut nicht vorstellen und bereute es nun, ihn nicht doch gelesen zu haben. Zumal ihr auf einmal der Gedanke kam, dass der Kollege es darauf womöglich sogar angelegt hatte. Sicher war sie natürlich nicht, kannte ihn inzwischen aber gut genug, um zu bezweifeln, dass er die Schublade, und sei es auch nur einen Spalt weit, versehentlich hatte offen stehen lassen. Doch wenn er gewollt hatte, dass sie las, was er geschrieben hatte, warum hatte er sie dann nicht direkt darum gebeten? Aus Verklemmtheit wahrscheinlich. Diese indirekte Art, die passte schon irgendwie zu ihm. Merkwürdig war das alles aber trotzdem. Sie entschied ihm, wenn ihr das nächste Mal auf diese Weise etwas zu leben gab, den Gefallen zu tun. Und sich selbst natürlich auch. Denn Message in a Bottle, das beschäftigte sie, je länger sie darüber nachdachte, schon sehr. Und es drängte sie herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und wenn er es denn so wollte, sie stieg in den Bus.